HR Info. Politik.
Kindesmisshandlung in Deutschland. Was tut die Politik? 143 Kinder starben vergangenes Jahr in Deutschland an den Folgen von Misshandlungen. Dazu kommen tausende Fälle von nachgewiesener und vermuteter Misshandlung.
Mein Vater hatte immer einen Bambusstock zu Hause. Jeder hat Schläge bekommen. Stumpfe Gewalteinwirkungen. Mal mit einer Hand, mal mit einem Besen.
Kindesmisshandlung ist trauriger Alltag in Deutschland. Da gibt es viel zu tun, nicht nur für die Jugendämter, sondern auch für Kinderärzte, Schulsozialarbeit oder Familiengerichte. Wo hakt es? Was läuft gut? Und wo ist die Politik in der Verantwortung? Tut sie genug oder duckt sie sich weg? Über all das sprechen wir jetzt. Ich bin Anne Bayer. Das Thema Kindesmisshandlung hat uns die ganze Woche schon hier im Programm von HR Info beschäftigt. Anlass war eine Studie von der Hochschule Koblenz, die Anfang der Woche erschienen ist. Sie hat vor allem die Arbeitsbelastung der Jugendämter untersucht und ist zu dem Ergebnis gekommen, um Kinder ausreichend zu schützen und die Familien effektiv zu unterstützen, fehlt es an vielen Stellen an Personal. Meine Kollegin Petra Boberg und mein Kollege Stefan Ehlert haben schon, bevor sie die Inhalte der aktuellen Jugendamtsstudie gekannt haben, zum Thema Kindesmisshandlungen recherchiert. Aus diesen Recherchen sind dann eine ganze Reihe von Beiträgen für Fernsehen, Hörfunk und Internet entstanden und mit ihnen habe ich jetzt gesprochen. Petra, wie seid ihr denn eigentlich zu diesem Thema gekommen, beziehungsweise ist das Thema zu euch gekommen?
Du hast es in deiner Eingangsmoderation eigentlich schon genannt. Was uns aufgefallen ist, ist einfach, dass die Zahlen der toten Kinder, also Kinder, die tatsächlich durch Misshandlung sterben, dass diese Zahlen nicht runtergehen. Sie sind sogar im Vergleich zum Jahr 2016 nochmal gestiegen. Also wir haben jetzt die ganz aktuelle Zahl für 2017. Es sind 143 Kinder, die durch Misshandlung gestorben sind. Und es sind bei den Jugendämtern insgesamt für ganz Deutschland 137.000 Meldungen eingegangen. Also das können Meldungen sein von Nachbarn, von Sozialarbeitern, von Lehrern. Und diesen Meldungen müssen die Jugendämter nachgehen. Und das war für uns der Anlass, tatsächlich mal nachzuschauen, was läuft eigentlich schief im Kontext Kinderschutz? Warum gibt es so viele Meldungen? Und warum sterben in Deutschland noch immer 143 Kinder im Jahr 2017, weil ihre Eltern oder auch Verwandte oder auch Partner der Mütter oder Väter eben ihre Kinder misshandeln? Und das wollten wir herausfinden. Und im Zuge dieser Recherche sind wir dann auf Katinka Beckmann aufmerksam geworden und hatten auch so ein bisschen das Glück, müssen wir ja sagen, dass sie schon seit 2 Jahren genau dieses Thema im Hinblick auf die Jugendämter analysiert hat, wissenschaftlich analysiert hat. Und wir haben dann in den Vorgesprächen sie auch überzeugen können von unserer Recherche. Und sie hat uns dann schon die Ergebnisse, die sie schon vorliegen hatte, zur Verfügung gestellt. Und das war für uns dann eine sehr gute Grundlage, um auch noch enger in den Kontakt mit den Jugendämtern zu gehen.
Katinka Beckmann, so heißt die Leiterin der Studie. Stefan, kannst du noch mal zusammenfassen, was jetzt aus dieser Studie genau hervorgegangen ist?
Ja, es ist eine bundesweite repräsentative Befragung von rund 650 Mitarbeitern des Allgemeinen Sozialen Dienstes. Das sind die Abteilungen in den Jugendämtern, die sich um Kinder und Jugendwohl kümmern. Rund 175 der mehr als 560 deutschen Jugendämter sind dann so in die Statistik geflossen. Ergebnis: ein Drittel der Jugendamtsmitarbeiter hat mehr Fälle auf dem Tisch als empfohlen. Das haben die also statistisch nachgewiesen. Empfohlen sind 35 vom Berufsverband. Verdi sagt sogar 28 Fälle reichen. Aber auch 100 sind keine Ausnahme. Das ist nicht die Masse, 2% rein rechnerisch. Aber wir haben dann festgestellt, dass doch einige Jugendämter sagen, ja, so viele Fälle haben wir hier auf dem Tisch. Die konnten die Aktenberge sogar zeigen. Weitere Ergebnisse: fast 2/3 der Arbeitszeit geht drauf, um Fragebögen auszufüllen. Für die sogenannte Dokumentation, die ist natürlich sehr wichtig, weil manches vor Gericht landet, aber es bleibt dann zu wenig Zeit für Familien und Besuche in krisengeschüttelten Familien. Dann gibt es einen Mangel an diskreten Besprechungsräumen. Also jemand will mit mir über meine Erziehung reden. Mache ich das, wenn da noch 10 weitere Leute im Raum sitzen? Wahrscheinlich eher nicht. Und ganz wichtig noch, 1/3 der Mitarbeiter, mehr als 1/3, wirft hin, bevor 3 Jahre rum sind. Und für die, die neu nachkommen, ist nicht genügend Zeit zur Einarbeitung. Das ist problematisch. Ich darf aber auch was Gutes erwähnen, was aus der Studie rausgekommen ist. Es gibt offenbar ein sehr gutes kollegiales Klima in den Jugendämtern und eine gute Supervision. Also die werden mit diesen schrecklichen Dingen, die sie jeden Tag vor sich haben, nicht allein gelassen.
Ihr seid auch in die Jugendämter gegangen, zum Beispiel nach Wiesbaden. Petra, du warst dort und letztendlich ist daraus eine Reportage entstanden, die du gemacht hast. War das eigentlich einfach, da überhaupt Zugang zu bekommen?
Es war schwer, Sagen wir so, wir haben erstmal angefangen in Berlin. Da war es für uns einfach, weil das Jugendamt Berlin-Mitte sozusagen in Kooperation mit der Sozialwissenschaftlerin Katinka Beckmann diese Studie durchgeführt hat. Also das Jugendamt in Berlin-Mitte, das war so ein bisschen der Auftraggeber. Die hatten 2013 was wahnsinnig große Personalprobleme und haben weiße Laken sozusagen aus den Fenstern geschmissen als Hilferuf. Aber dieser Hilferuf ist verpufft. Dort zeigten sich schon diese Arbeitsbelastungen der Mitarbeiterinnen, waren es vor allen Dingen, die wir angetroffen haben. Also man muss sich das vorstellen, die haben vom Prinzip einen festen Terminplan. Sie haben ganz viele Hilfegespräche. Sie haben Familiengerichtstermine und dann kommt aber plötzlich eine Meldung rein von einer möglichen Kindeswohlgefährdung. Dann muss immer im Team abgesprochen werden, fahren wir sofort raus oder kann die Familie warten. Es gibt natürlich Kriterien anhand derer, die das entscheiden, aber in der Regel ist es eigentlich so, so haben wir es zumindest erlebt, dass die Jugendamtsmitarbeiterin dann doch eher lieber sofort rausfahren und alle anderen Termine bleiben dadurch liegen. Und natürlich auch die Fälle, die dokumentiert werden müssen. Also das hat man auch in Berlin schon gespürt und um auf Wiesbaden zurückzukommen, da hatten wir dann eine wirklich sehr engagierte Jugendamtsmitarbeiterin, Sandra Krause-Ackermann. Die hat uns Einblick gewährt in ihren Arbeitsalltag, der wirklich auch misslich war und ist. Und das hat sie ganz offen zugegeben. Und bei Hausbesuchen oder auch bei Gesprächen mit Müttern, die ihre Kinder schlagen, haben wir schon sehr gespürt, wie eng getaktet das ist. 45 Minuten für einen Hausbesuch ist aus meiner Perspektive eigentlich fast unmöglich, die Familie zu scannen, zu schauen, ist der Kühlschrank voll, wie geht's den Kindern, einen Kontakt aufzubauen, zu überlegen, welche Hilfe ist gut und sinnvoll in dieser Familie. Und diese Hausbesuche finden einmal im halben Jahr statt, also schwierig.
Wenn es um Kinderschutz geht, dann gibt es ja neben den Playern, also im Jugendamt, auch noch andere Beteiligte, die eingeschaltet werden, wenn Eltern ihre Kinder misshandeln, zum Beispiel Kinderärzte oder auch Familienrichter. Wo hakt es denn hier?
Also Kinderärzte haben oder übernehmen sicherlich eine Schlüsselfunktion, wenn es darum geht, Misshandlungen zu erkennen. Aber wir haben in Gesprächen festgestellt und auch bestätigt bekommen, dass es doch auch an Expertise oder an Erfahrung fehlt oder mangelt bei den Kinderärzten. Denn um zu erkennen, dass ein blauer Fleck tatsächlich durch einen Sturz verursacht wurde oder dann doch möglicherweise durch eine Ohrfeige, das ist einfach schwierig. Und dafür braucht man Erfahrung. Und bei den Kinderärzten ist es so, dass es kein Pflichtfach in der Ausbildung ist. Also bundesweit, das gilt übrigens nicht nur für Kinderärzte, sondern auch für Sozialpädagogen und Juristen, ist Kinderschutz kein Hauptbestandteil der Ausbildung. Und das ist natürlich schon hochproblematisch, weil Fälle von Misshandlungen, die Ärztin, mit der wir gesprochen haben, die ist auch Sprecherin beim Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte hier in Hessen, die sagte, naja, wir haben 10 bis 15 Misshandlungsfälle pro Jahr hier bei uns in der Praxis. Und die Misshandlung, die sieht man ja nicht, die ist ja nicht sichtbar. Also Eltern kommen ja nicht, um das zu zeigen. Und das rauszufinden, dafür braucht man einfach Erfahrung.
Aber es gibt ja hier in Frankfurt zum Beispiel diese Kinderschutzambulanz, die an das Klinikum angedockt ist. Da können Ärzte ja Kinder hinschicken, wenn sie sich nicht sicher sind.
Genau, da sitzen Spezialisten und die können etwas leisten, was ein niedergelassener Kinderarzt nicht leisten kann. Oder auch eine ganz, sage ich mal, gewöhnliche Kinderklinik, weil das ist sozusagen ein Expertenteam aus Neurologen, aus Orthopäden, aus Hautärzten, auch Gynäkologen, wenn sie denn notwendig sind, und aber auch Rechtsmedizinern. Und die schauen sich die Kinder mit dieser Expertise im Kontext Kinderschutz an und können wirklich definitiv analysieren, ist es eine Misshandlung oder nicht. Also ich war auch dabei bei einem Fall, zum Beispiel, es kam eine Mutter mit einem 6 Monate altem Säugling. Sie sagte, Mensch, der hat ganz viel Schmerzen beim Stehen. Da wurden die Ärzte schon hellhörig, weil ein 6 Monate altes Baby kann eigentlich gar nicht stehen. Der Blick auf die Röntgenbilder zeigte dann, ja Mensch, der hat einen Oberschenkelbruch. Und auch die Erklärung, wie es dazu kam, passte überhaupt nicht mit dem Bruch, den man mir auch zeigte, zusammen. Und da ist eigentlich schon klar, das kann nicht durch ein Umfallen des Kindes auch entstehen. Aber man muss sagen, diese Kinderschutzambulanz, es gibt nur eine in Hessen und sie ist überwiegend über Spenden finanziert. Und da würde ich mal ganz salopp formulieren, ist noch ganz viel Luft nach oben.
Okay, da sind wir jetzt schon bei dem Punkt Finanzierung, was letztendlich ja auch die Politik auf die Bühne ruft. Stefan, was sind denn da so die Forderungen, sowohl an die Kommunen als auch an den Bund?
Ja, bleiben wir mal bei der Jugendamtsstudie. Da ist ja die Rede von den rund 13.500 Mitarbeitern der allgemeinen sozialen Dienste, die sich um Kinder und Jugendliche kümmern. Die gibt es heutzutage und da sagt die Leiterin der Studie, diese Zahl muss mehr als verdoppelt werden, damit die Fallzahlen pro Sozialpädagoge runtergehen, damit genug Zeit ist für qualifizierte Beratung. Das ist das eine, das kostet natürlich Geld. So, wo soll das Geld herkommen? Und da sagt sie auch, da ist sie nicht die Einzige, das muss durch den Bund übernommen werden. Und es gibt sogar Forderungen, die so weit gehen, dass sie sagen, wir brauchen da eine Pro-Kopf-Fallpauschale. Warum sagen die das? Weil, das ergibt sich nicht aus der Studie, aber praktisch aus dem Alltag, manche Kommunen sind etwas besser aufgestellt. Ich glaube, Frankfurt steht nicht so ganz schlecht da. Aber es gibt andere Kommunen, da fehlt es einfach am Geld. Vorne und hinten. Und dann können die das nicht finanzieren, wenn sich ein Bedarf ergeben sollte. Und da muss man ganz klar sagen, es hängt in Deutschland von der Postleitzahl ab, ob der Hilfebedarf eines Kindes gedeckt werden kann oder nicht, weil das den Kommunen überlassen ist. Also deswegen Finanzierung durch den Bund, ziemlich große Summen, Milliardensummen. Und eine weitere Forderung, die liegt schon seit Jahren auf dem Tisch, ist die nach einem Bundesbeauftragten für Kinderschutz. Einfach eine Art zentrale bundesweite Fachaufsicht, aber auch ein Ansprechpartner, praktisch ein Ombudsmann für die 11 Millionen Kinder und Jugendlichen in Deutschland. Sowas haben wir bisher nicht.
HR Info. Politik.
Heute zum Thema Kindesmisshandlung in Deutschland. Was tut die Politik? Wir haben jetzt schon gehört, wo die Probleme liegen und auch welche Forderungen an die Politik auf dem Tisch liegen. Und mit diesen Ergebnissen wurden im Laufe der Woche auch viele Politiker und Politikerinnen konfrontiert. In Hessen sieht die Lage zwar im Bundesvergleich ganz gut aus, aber auch Hessens Jugendämter sind nicht überall top aufgestellt. Wie die Politiker in Wiesbaden auf diese Studie reagiert haben, das hat unser Landtagskorrespondent Nikolaus Buschlütter zusammengefasst.
Gerhard Merz ist der sozialpolitische Sprecher der SPD-Fraktion im Landtag. Von 1997 bis 2001 war er außerdem Jugenddezernent der Stadt Gießen. Die Ergebnisse der Studie überraschen ihn nicht.
Also jeder, der in dem Bereich Jugendhilfe arbeitet, weiß, dass die Jugendämter überall, und das ist in Hessen nicht anders, strukturell überlastet sind. Insofern ist der Befund erstmal richtig.
Die Gründe dafür seien vielfältig, sagt der SPD-Politiker.
Das hat aber vor allen Dingen etwas damit zu tun, dass die Zahl der Hilfebedürftigen gestiegen ist, dass die Intensität des Hilfebedarfs gestiegen ist, dass die Anforderungen auch an Hilfeplanverfahren und Hilfedokumentation gestiegen sind, auch zu Recht gestiegen sind, dass dem aber das Personalangebot in keiner Weise Schritt gehalten hat.
Merz fordert deshalb mehr Landes- und/oder Bundesgelder für die Kommunen, damit diese mehr Personal für die Jugendhilfe einstellen könnten. Das fordert auch die Linke im Landtag. Der Chef der FDP-Fraktion, René Rock, hat von Missständen in hessischen Jugendämtern zwar gehört, allerdings nur von Einzelfällen. Er fordert deshalb das Sozialministerium auf, schnell Zahlen und Fakten zur Ausstattung der Jugendämter vorzulegen. Schließlich habe das Ministerium die Fachaufsicht über die Jugendämter.
Wenn es diese Missstände gibt, dann ist klar, dass die Fachaufsicht geschlafen hat. Dann ist klar, dass man nicht ausreichend Druck auf die Kommunen gemacht hat und denen klar gemacht hat, wie wichtig diese Aufgabe ist. Hier geht es immerhin um das Leben von Kindern.
Hilfreich wäre auch, so Rock, wenn für Jugendämter Personalschlüssel eingeführt würden, so wie sie es für Kindergärten schon gibt. Das hessische Sozialministerium möchte sich zu den Details der Koblenzer Studie zunächst nicht äußern, da es die Studie noch nicht habe. Über die Ausstattung der Jugendämter entschieden zudem die Kommunen, heißt es auf unsere Anfrage. Was eine angemessene Ausstattung darstelle, sei außerdem komplex und nicht einfach zu bewerten. Auch an anderer Stelle wirbt das Ministerium für Verständnis.
Gerade seit dem Inkrafttreten des Bundeskinderschutzgesetzes ist die Anzahl der von Jugendämtern bearbeiteten Kinderschutzfälle stark gestiegen. Dies kann zunächst als Beleg für eine erhöhte Wachsamkeit in Bezug auf das Kindeswohl und auch für die Wirksamkeit der mit dem Gesetz noch einmal gestärkten Verfahren bewertet werden.
Lediglich mehr finanzielle Mittel zu fordern, würde bei einem so sensiblen Thema zu kurz greifen, stellt das Sozialministerium fest. Die Einführung eines Kinderschutzbeauftragten in Deutschland, so wie sie die Verfasserin der Koblenzer Studie fordert, hält in Wiesbaden dagegen niemand für entscheidend.
Reaktionen aus dem Landtag in Wiesbaden, das war ein Beitrag von Nikolaus Buschlüter. Natürlich ist beim Thema Kinderschutz auch der Bund gefragt. Die CDU-Bundestagsabgeordnete Bettina Wiesmann aus Frankfurt war lange die familienpolitische Sprecherin der CDU-Landtagsfraktion und soll demnächst auch der Kinderkommission im Bundestag angehören. Mit ihr habe ich gesprochen. Frau Wiesmann, was könnte der Bund aus Ihrer Sicht denn tun, um die Kommunen in Sachen Kinderschutz mehr zu unterstützen?
Also es ist ja zum einen so, dass der Bund schon vor einigen Jahren mit dem Bundeskinderschutzgesetz tätig geworden ist, ich glaube 2012. Und darüber hinaus weiß ich auch von Vorhaben und Forderungen nach Einrichtung eines Bundeskinderschutzbeauftragten beispielsweise. Da sind sozusagen überall Initiativen, die zeigen, dass auf allen Ebenen die Politik sich auch zu Recht um dieses Thema kümmert. Es ist aber auch gleichwohl immer wieder zu fragen, wo ist die Verantwortung eigentlich richtig angesiedelt? Und die finanzielle Ausstattung ist natürlich ein Dauerbrenner, immer auch zwischen den verschiedenen föderalen Ebenen und auch im Hinblick auf die Kinderschutzverpflichtungen vor Ort werden die Kommunen natürlich vom Bund auch ausgestattet und auch von dieser Bundesregierung noch mal besser.
Sie haben jetzt gerade schon die Forderung nach einem Bundeskinderschutzbeauftragten angesprochen. Sind Sie denn dafür?
Ich glaube, dass ein eventueller Bundeskinderschutzbeauftragter keinen Mehrwert stiften würde, sondern ich glaube, dass es eine verantwortungsvolle Wahrnehmung der Aufgaben, die wir zum Beispiel im Familienausschuss des Bundestages schon haben. Ich fürchte, dass es einfach eine Doppelung von Strukturen gäbe und vielleicht auch eine große Enttäuschung, dass diese Stelle eines Bundesbeauftragten Dinge vor Ort dann voranbringen oder lösen könnte, die aber einfach nur vor Ort lösbar sind.
Wo sind denn dann aus Ihrer Sicht noch Lücken im Kinderschutz?
Zum Beispiel bei der weiteren Verbesserung der Zusammenarbeit verschiedener Dienste, also ich sage mal zum Beispiel der Gesundheitsdienste mit den Jugendämtern oder bei der früheren Beratung von Kindern, auch Familien schon bevor eine Notlage entsteht oder auch beim Umgang mit Pflegekindern. Es gibt aber auch noch einen weiteren Punkt, der auch in unserem Koalitionsvertrag schon verankert ist. Ich bin sehr persönlich davon überzeugt, dass die persönliche Qualifikation der handelnden Personen im ganzen Kinderschutzbereich, also zum Beispiel Richter, aber auch noch andere Personen, die mit Familien, mit Kindern dann auch arbeiten und über sie letztlich am Ende auch häufig entscheiden, dass diese Personenkreise noch viel konsequenter und systematischer als bisher aus- oder wenigstens fortgebildet werden.
Ja, weil neu ist das ja eigentlich nicht, diese Forderung. Zumindest hat das schon vor 2 Jahren der Bundestag beschlossen, dass Familienrichter da besser ausgebildet werden sollen, bevor sie eben darüber entscheiden, ob ein Kind aus einer Familie genommen wird oder nicht. Also bislang ist da aber noch nicht viel passiert. Warum nicht?
Also da gibt es jetzt 2 Dinge. Das eine ist, wie Richter entscheiden, ob sie dann am Ende sozusagen die wirklich dem Kind angemessene Entscheidung treffen. Es gibt aber auch Aspekte, die sozusagen den Umgang mit den Kindern, dem Gefährdeten oder dem Misshandelten betreffen. Und ich glaube, man muss da einfach hartnäckiger nochmal nachhaken und sich mit den entsprechenden Berufsgruppen, ich will es jetzt auch gar nicht nur aufs Gerichtsumfeld beschränken, dass man da einfach noch stärker darauf hinarbeitet, dass die besonderen Aufgaben in den Blick genommen und die Bereitschaft auch eingefordert wird, sich flächendeckend einfach darauf einzustellen und diese Aufgaben vorzubereiten.
Sagt Bettina Wiesmann, CDU-Bundestagsabgeordnete und designiertes Mitglied der Kinderkommission. Vielen Dank für das Gespräch. Und wir bleiben in Berlin. Auch meine Kollegin Sabine Müller im Hauptstadtstudio hat sich nach dem Erscheinen der Studie mal auf den Gängen des Bundestages umgehört. Sabine, wie war denn dein Eindruck? Stieß das Thema und die Studie auf offene Ohren oder war da eine gewisse Zurückhaltung zu spüren?
Also diese Studie, die hat ja einfach keine großen Wellen geschlagen. Die Frage, warum? Also ich glaube, zum einen gibt es gerade viele andere Top-Themen. Aber ich glaube, was noch wichtiger war, ist, dass diese Ergebnisse ja nicht total überraschend kamen. Weil nicht nur die Familienpolitiker, aber natürlich vor allem die wissen halt, dass an vielen deutschen Jugendämtern vieles nicht gut läuft. Die lesen Zeitungen, die hören selbst das vor Ort in ihren Wahlkreisen. Also von daher gab es, glaube ich, keinen Aha-Moment, als diese Studie hier vorgestellt wurde. Deshalb ist auch niemand so direkt drauf angesprungen. Klar, ich habe Reaktionen bekommen, aber das war immer auf Nachfrage, also das kam jetzt nicht proaktiv.
Hat sich denn zumindest unsere Familienministerin Giffey geäußert? Das wäre ja zumindest ihr Ressort.
Ja, aber es hat gedauert. Ich habe dann gleich am Montag angefragt bei der Sprecherin und habe auch eine Zusage bekommen, dass ich weitergehende Antworten auf meine Fragen kriege. Die sind aber wirklich auf den allerletzten Drücker gekommen und waren auch eher zurückhaltend. Warum? Das Ministerium sieht die Studie sehr kritisch. Also es gibt da zum Beispiel den Vorwurf, dass die Studie mit veralteten Zahlen arbeitet. Aus dem Ministerium heißt es, es gibt mittlerweile zum Beispiel fast 20% mehr Mitarbeiter bei den allgemeinen sozialen Diensten. Auch die Fallzahlen werden im Ministerium als zu hoch gesehen. Die sagen das nicht so offen, aber man hört da raus, die sehen diese Studie als unseriös an und wollen der deswegen auch gar nicht so viel Aufmerksamkeit geben.
Jetzt haben ja auch die Studienmacher konkrete Forderungen an die Bundesregierung gestellt. Also zum einen soll eben die Zuständigkeit für die allgemeinen sozialen Dienste der Jugendämter von den Kommunen übernommen werden, also weiterhin dort bleiben. Und eben es sollte einen Kinderbeauftragten oder einen sogenannten Kinderschutzbeauftragten geben. Was hörst du denn dazu aus den Fraktionen im Bundestag?
Da sind die Reaktionen ziemlich zurückhaltend. Also Forderung 1, der Bund soll die allgemeinen sozialen Dienste übernehmen oder mindestens mal mehr Geld geben. Da gibt es ein ganz klares Nein von der Union, die sagt, wir haben eine Aufgabenteilung und man darf jetzt nicht wieder gleich als erstes schreien, auch hier muss der Bund noch die Finanzierung übernehmen. Der Bund gibt den Kommunen viel Geld, hieß es aus der Union. Die müssen jetzt einfach auch ihre Hausaufgaben machen, das anständig ausgeben. Bei der SPD hört sich das ganz ähnlich an. Die Linke ist auch wirklich skeptisch, ob der Bund da ganz übernehmen sollte, könnte sich aber so eine Art finanzielles Tauschgeschäft vorstellen, dass der Bund einen relevanten Teil des Kita-Ausbaus übernimmt und das Geld, das dann frei wird, sollen die Kommunen für bessere Kinder- und Jugendhilfe einsetzen. Die FDP sagt also bloß keine weiteren Bürokratiemonster schaffen, kein Gießkannenprinzip nach dem Motto bisschen mehr Geld für alle Jugendämter, wenn dann gezielte Finanzierung an Brennpunkten. In eine ganz andere Richtung geht die AfD, die hat gesagt, also die Ursache für die Missstände an den Jugendämtern, die hätten jetzt überhaupt nichts mit Bund-Länder-Zuständigkeiten auch zu tun, sondern die lägen in einem falschen Familienbild und in sozialen Verwerfungen aufgrund einer verfehlten Familienpolitik. Also da merkt man schon unterschiedliche Schwerpunkte. Diese zweite Forderung nach einem Kinderbeauftragten, Kinderschutzbeauftragten, da sagen die Koalitionsfraktionen also bloß nicht noch eine neue Stelle. Wir brauchen keinen dezidierten Kinderbeauftragten. Wir haben doch viele starke Kräfte, die sich um Kinder und ihren Schutz kümmern. Auch die AfD sagt also kein neuer Posten. Grüne und Linke meinen schon generell, so ein Beauftragter wäre nicht schlecht. Aber die sagen auch relativ deutlich, das ist nicht die erste Priorität, die wir haben. Und so ein Beauftragter, der wird auch nicht alle Probleme lösen können.
Also kein großer Aufschrei in Berlin. Was würdest du denn sagen, welchen Stellenwert hat Kinderschutz denn insgesamt in der deutschen Politik?
Na, wenn man nachfragt, da sagen natürlich alle Parteien und Fraktionen ganz hohe Priorität, höchste Priorität. Allerdings muss man schon sagen, man sieht das in der Tagespolitik nicht immer. Ich meine, Ziele sind ja durchaus da, wenn wir uns mal den aktuellen Koalitionsvertrag angucken. Kinderrechte sollen ins Grundgesetz. Da sind zahlreiche Vorhaben gegen Kinderarmut aufgelistet. Außerdem das Ziel, die Kinder- und Jugendhilfe zu modernisieren. Manchmal ist es allerdings sehr schwammig, finde ich. Da ist dann nicht ganz klar, was heißt das denn? Zum Beispiel Kinder- und Jugendhilfe modernisieren. Im Herbst, da startet ein großer Beteiligungsprozess. Irgendwann in dieser Legislaturperiode soll es Ergebnisse geben. Also mein Eindruck ist, dass die Politik oft an kleinen Stellschrauben dreht. Also die sieht ein einzelnes Problem, versucht da was zu machen. Sie reagiert vielleicht oft auf einzelne Fälle, agiert selten wirklich proaktiv. Und am Ende kommt einfach zu wenig bei raus, weil man zu selten das große Bild sieht. Und klar, dann natürlich unterschiedliche Zuständigkeiten. Der Bund sagt ja jetzt wieder relativ deutlich, dass mit den Jugendämtern, da sind die Kommunen zuständig. Das trägt natürlich auch nicht dazu bei, dass man wirklich zu einer ganz konsequenten, stringenten Politik da kommt.
Das waren Einschätzungen von unserer Korrespondentin aus Berlin, Sabine Müller. Vielen Dank dafür. Und jetzt nochmal die Frage hier an Stefan Ehlert bei mir im Studio. Was sagst du denn zu diesen Reaktionen aus Berlin und auch zu der Kritik an der Studie?
Ich glaube, so einfach kann man sich's nicht machen, einfach zu sagen, falsche Zahlen. Klar, die Erhebung begann vor 2 Jahren. Seitdem haben sich Zahlen geändert. Das ist das eine. Das zweite ist, wir haben mit den Rohdaten gearbeitet. Wir haben tatsächlich einen Kollegen, Frederik von Castell, eingeschaltet, der die Daten für uns analysiert hat, sodass wir da nicht über jedes Stöckchen gesprungen sind. Und ganz wichtig für uns als Journalisten ist ja, was spiegelt sich denn im Alltag? Den haben wir ja gesehen. Und ich muss sagen, ich bin einerseits überrascht, dass nur ein Drittel der Jugendamtsmitarbeiter sagt, sie sind überlastet. Und andererseits bin ich dann doch überrascht, wie schlimm die Situation mancherorts noch ist. Das kann man nicht einfach so vom Tisch wischen. Generell gilt aber natürlich, wenn der Jagdverband sagt, wir geben mal einen Studienauftrag, wie viele Rehe sind denn im Wald? Wenn da herauskommt, es sind noch genug Rehe da zum Schießen, das überrascht uns nicht. Also, dass bestimmte Interessen dahinter stehen, um eine politische Debatte anzustoßen, das will ich nicht ausschließen.
HR Info. Politik.
Fast eine Woche haben wir jetzt hier in HR Info über das Thema Kindesmisshandlungen berichtet. Ein Thema, das schwer auszuhalten ist, denn die Zahlen zeigen, ja, Kinder erfahren Gewalt. Manche sterben sogar durch Misshandlungen. Also es ist ein sehr emotionales Thema, das auch viele Reaktionen bei unseren Hörern und Hörerinnen ausgelöst hat. Petra und Stefan, die beide maßgeblich an diesen Recherchen beteiligt waren, wie waren denn die Reaktionen? Was könnt ihr so zusammenfassen?
Ja, zum Beispiel schreibt uns ein Hörer, Wolfgang Fuck, dass 10.000 Mitglieder im Kinderschutzbund organisiert seien, aber beim Tierschutz rund 100.000 Mitglieder. Und das sei doch bezeichnend. Ein anderes Beispiel etwa, ein nicht genannt werden wollender Hörer sagt, wir brauchen die Finanzierung durch den Bund, damit die verschuldeten Städte aufhören, an den Kindern zu sparen.
Wir haben aber auch eine Antwort bekommen auf das Thema insgesamt. Marcel Hammer schrieb uns, bei diesen erschütternden Nachrichten gibt es keine Möglichkeit, sich wegzudrehen. Wir sind alle angesprochen und müssen fragen, was mit dieser Gesellschaft los ist. Und wir müssen vor allen Dingen aktiv gegen diese Notstände vorgehen. Statt von Tätern und Opfern zu sprechen, wird Hilfe benötigt.
Gab es denn auch kritische Kommentare, also die jetzt so durchaus sagen, ja, das ist doch alles übertrieben?
Ja, das gab es durchaus. Es haben sich bei uns Hörer gemeldet, die sagen, wir sind im Streit mit dem Jugendamt. Wir haben einen autistischen Sohn, da liegt eine Akte mit mehr als 1000 Unterlagen vor. Wir fühlen uns da gegängelt wie früher von der Stasi. Das wollen wir nicht. Also, und sie bemängeln, dass es keine zentrale Fachaufsicht der Jugendämter gibt, also niemand, an den sie sich wenden können. Wir wissen, in manchen Bundesländern gibt es einen Ombudsmann für Beschwerden, um sich da durchzusetzen. Es wurde deutlich aus Kreisen der Familienrichter auch Kritik an dem Ganzen, dass zum Beispiel München Juristen den Jugendämtern an die Hand gibt, damit die vor Gericht sich etwas besser durchsetzen können mit ihren Fällen und damit die Fallakten so sauber sind, dass ein Gericht anständig entscheiden kann. Also viele Fachleute auch haben sich eingeschaltet und bei uns gemeldet. Kritik gab es unter anderem an dem Thema Kinderschutzbeauftragter. Da sagen viele tatsächlich so ähnlich wie die Politik in Berlin, oh Gott, wofür brauchen wir denn so jemanden? Selbst unser Wehrbeauftragter ist ja nicht in der Lage, lange Unterhosen für die Soldaten zu beschaffen.
Ihr habt euch jetzt lange mit dem Thema beschäftigt. Was wäre denn wichtig? Was müsste sich ändern, Stefan?
Also ich glaube, Schulsozialarbeit, da sollten wir nochmal drauf gucken, kann verstärkt werden, ist längst nicht überall die Regel und es gibt nicht mal Statistiken darüber in Hessen. Mir ist auch aufgefallen, in dieser Woche lief in HR Info ja das Interview mit einem Polizeiermittler, dem Kriminalhauptkommissar Caputo. Seit 12 Jahren ermittelt er mit einer sehr kleinen Abteilung gegen Kindesmisshandler. Da habe ich mal ein bisschen nachgehakt, auch in anderen Abteilungen. Also das ist tatsächlich eine sehr, 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 sehr kleine Abteilung, während wir beim Thema Diebstahl oder Antiterror, da werden riesige Apparate aufgebaut. Aber so ein gesellschaftliches Querschnittsthema, wo eigentlich zugepackt werden müsste, das scheint mir ein bisschen unterbelichtet zu sein. Vielleicht könnte man da noch ein paar Leute mehr einstellen.
Dass Kindesmisshandlung eben nicht mehr länger in Deutschland als ein Alltagsphänomen hingenommen wird. Also ich würde mir sehr wünschen, dass wir alle besser hinschauen, wenn uns das auffällt, dass einfach die Sensibilität steigt, vielleicht auch durch unsere Berichterstattung. Also dass vielleicht viele jetzt auch wissen, Menschenohrfeige ist tatsächlich seit 18 Jahren in Deutschland verboten. Also sich selber mehr einmischen und nicht wegschauen, das würde ich mir ganz persönlich wünschen. Und was in der Auseinandersetzung mit dem Thema, was mich persönlich, aber auch journalistisch, wo ich einfach dachte, das kann doch gar nicht sein, ist tatsächlich in der Ausbildung von Medizinern, Juristen und Sozialpädagogen dieser ganze Bereich des Kinderschutzes so eine untergeordnete Rolle spielt und man sich dann letztlich auch nicht wundern muss, warum Familiengerichte auch zum Teil falsche Entscheidungen treffen, Kinderärzte Misshandlungen nicht erkennen oder auch nicht die Stellen kennen, wo sie sich hinwenden können oder manche sogar nicht mal die Möglichkeiten kennen, die ihnen das Bundeskinderschutzgesetz seit 2012 bieten. Also dass insgesamt in diesem Thema mehr Informationen auch an all jene vermittelt wird, die sich mit Kindern und Familien eben auch beschäftigen und auseinandersetzen. Das würde ich mir wünschen.
Das war HR Infopolitik zu der Frage Kindesmisshandlung in Deutschland. Was tut die Politik? Und damit möchte ich mich bei meinen Kollegen Petra Boberg und Stefan Ehlert bedanken für ihre sehr fundierte Recherche und dass sie damit die Aufmerksamkeit auf ein, wie ich finde, sehr wichtiges Thema gelenkt haben. Und dass die Politik da noch einiges an Hausaufgaben zu tun hat, ist auch klar geworden. Die Sendung zum Nachhören finden Sie auf hrinforadio.de und alles rund ums Thema Kindesmisshandlung in unserem Dossier unter kindeswohl.ard.de. Ich bin Anne Bayer.